Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wir blicken zurück auf das Zeitfragenjahr 2020 und präsentieren ausgewählte Beiträge, zum Beispiel den hier aus dem Februar. Da geht es um die Stadt Detroit. Die hat jahrzehntelang einen wirtschaftlichen Niedergang erlebt. Da geht es um Arbeitslosigkeit, es geht um großen Verfall. Und jetzt hat die Stadt einen eigens von der Stadt finanzierten Storyteller, einen Geschichtenerzähler eingestellt, der eine andere Seite von Detroit porträtieren soll und auch für Interesse und Verständnis der Bürger untereinander sorgen soll. Wie das funktioniert, ob das funktioniert, erzählt uns Thomas Reintjes.
Detroit hat zwar immer noch den Spitznamen Motor City, aber der Abwärtstrend der Autoindustrie hat dazu geführt, dass die Stadt Detroit im Juli 2013 Insolvenz anmelden musste. 18 oder 20 Milliarden Dollar Schulden bei nur noch 700.000 Einwohnern. Jahrzehntelang stand Detroit für Verfall und Gewalt. Die Leute verließen die Stadt, Häuser standen leer, Viertel verfielen.
Wir versuchen zu messen, wie Menschen über Detroit denken. Und neuerdings fühlen sie sich öfter geerdet. Ich würde nicht gut oder schlecht sagen, aber geerdet trifft es, glaube ich. Sie fassen wieder Vertrauen in Detroit und spüren, dass sie dazugehören.
Langsam ändert sich etwas. Unter Millennials ist Detroit hip. Aaron Foleys Aufgabe war es, dieses Gefühl zu erzeugen und zu verstärken. Er war der erste Storyteller, den die Stadt Detroit angestellt hat. Im vergangenen Sommer übergab er an seinen Nachfolger. Ich treffe Foley am Rande einer Konferenz. Er erzählt, dass es nicht die Konzerne, sondern die Menschen sind, die Detroit ausmachen. Deren Geschichten zu erzählen und sie so zum Teil der Identität der Stadt zu machen, darum geht es beim Job des Storytellers.
Es gibt hier Menschen, denen es gut geht, die hier ihre Kinder zur Schule schicken oder ganz einfache Dinge tun, wie Blumenbeete auf verlassenen Grundstücken anlegen, Urban Farming, all das, ihre eigene Kultur ausleben. Für sowas kennt man Detroit nicht. Wir heißen Zuwanderer aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen willkommen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Chrysler, Ford, Fiat oder General Motors zu tun. Detroit war schon immer so. Und als Detroiter will ich diese Geschichten erzählen von Leuten, die mich schon mein ganzes Leben umgeben.
TheNeighborhoods.org ist die Website, die die Stadt für diese Geschichten ins Leben gerufen hat. Dort finden sich Überschriften wie:
Junge Frau findet nach häuslicher Gewalt Zuflucht in Brightmoor. Keine Lust, Innereien selbst zu putzen? Diese Geschäfte in Detroit übernehmen es für sie. Traumhaus in North Rosedale Park gefunden.
Das letzte Beispiel ist eine Art Home Story über ein junges, schwules Paar, das nach Detroit gezogen ist und dort ein Haus gekauft hat. Chris Cooper und David Utley. Cooper ist im Umland von Detroit aufgewachsen und hat in der Innenstadt studiert. Die Stadt habe ihm nie Angst gemacht, sagt er.
Detroit never really scared me. It's like, as long as the neighborhood is good, the streets are well kept, then I shouldn't let what's happening, you know, in other parts of the city prevent me from enjoying my life in my neighborhood.
Solange im eigenen Viertel alles in Schuss ist, könne er das Leben in der Stadt genießen. Die Familie seines Freundes habe zwar Bedenken gehabt, aber ausschlaggebend war schließlich das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Budget der beiden und das kulturelle Angebot der Stadt. In der Nachbarschaft wurden sie gut aufgenommen. Chris Cooper ist inzwischen im Vorstand des Bürgervereins. Wenn eine Stadtverwaltung Leute beschäftigt, um über die Stadt zu schreiben, dann klingt das bestenfalls nach PR, schlimmstenfalls nach Propaganda. Immerhin geht es hier um Imagepflege. Und manche Meldungen auf der Seite klingen tatsächlich eher nach rosarot gefärbten Pressemitteilungen.
Unternehmen schaffen fast 300 Stellen. Leerstehende Schule in bezahlbaren Wohnraum verwandelt. So kommen sie an einen der 400 Jobs in der neuen Autoteilefabrik.
Aber Aaron Foley wehrt sich gegen den Vorwurf, nur Feel-Good-Stories zu schreiben, um den verbliebenen Einwohnern der gebeutelten Stadt ihr Selbstbewusstsein zurückzugeben.
Not necessarily all of them are positive. You know, we did a story.
Die Geschichten sind nicht alle positiv. Wir haben diese Geschichte über eine Frau gemacht, die einen Sexshop eröffnen will. Aber sie begegnet all diesen Herausforderungen, weil unsere Stadt sehr konservativ ist, wenn es um sowas geht. Und man würde nicht erwarten, dass eine Stadtverwaltung über Sexspielzeug spricht. Aber für uns ist das ein Teil von Detroit, der dazugehört.
Die Geschichten auf The Neighborhoods seien keine Geschichten, die man in der Zeitung oder im Lokalfernsehen sehen würde. Die würden sich auf Downtown konzentrieren, während bei The Neighborhoods ja schon im Namen steckt, dass alle Stadtviertel repräsentiert sind. Der Storyteller und seine Mitarbeitenden gehen in die Viertel und reden mit Leuten, um ihre Geschichten zu finden, damit die Menschen im Osten der Stadt mitbekommen, was im Westen passiert. Die wachsende Bevölkerungsgruppe von Einwanderern aus Bangladesch soll etwas über die alteingesessenen Unternehmen erfahren, die von Afroamerikanern geführt werden. Themen wie Gewalt und Kriminalität, die die privaten Medien laut Aaron Foley mehr als genug abdecken, lassen er und sein Nachfolger außen vor. Aber Foley gibt zu, es geht nicht nur darum, für Verständnis und Interesse der Bürger untereinander zu sorgen.
Die meisten Leute sehen in der Stadtverwaltung nur Wasserversorgung, Feuerwehr oder Polizei. Aber uns ist es wichtig zu sagen, hey, wir sind vielleicht, in Anführungszeichen, die Verwaltung, aber du bedeutest uns mehr als nur deine Steuern. Wir sind da, um zuzuhören und wollen sichergehen, dass du weißt, dass du ein Teil der Kultur dieser Stadt bist. Du bist Detroit wichtig.
Detroit hat gute Erfahrungen mit diesem Ansatz gemacht und das spricht sich rum. Andere amerikanische Städte, etwa Denver und Atlanta, haben ähnliche Stellen für Storyteller geschaffen.
Auch so kann natürlich Stadtmarketing funktionieren. Anderes Thema. Queere Menschen sind durch die Corona-Krise besonders von Einsamkeit und Isolation betroffen. Viele Treffpunkte und Beratungsstellen wurden geschlossen. Gerade in Kleinstädten und auf dem Land gibt es dann für Betroffene keine Alternative mehr. Wie sieht das queere Leben in einer Pandemie aus, in der Stadt und auf dem Land? Das hat im Oktober Jonas Ochsmann für uns recherchiert.
Eine verrauchte Eckkneipe in Berlin-Neukölln. Es ist 20 Uhr. Gleich wird die Show der Drag Queen Kali Kant losgehen. Es scheint, als würden sich die knapp 50 BesucherInnen freuen, wieder mal rauszukommen. Das Publikum, alle sind zwischen 20 und 40 Jahre alt, versucht auf den Abstand zu achten. Niemand steht, Getränke werden vom Platz aus bestellt.
Ich glaube, es ist einfach ein schöner Ort, um für Leute zusammenzukommen, die einfach in ihrem Alltagsleben sonst herausstechen.
Hinter der Bühne macht sich Robin, 30 Jahre alt, für seinen Auftritt fertig. Noch ist er damit beschäftigt, sich die Perücke aufzusetzen, die Schminke aufzutragen, sich in Kali Kant zu verwandeln.
Und dort können wir unter uns sein und das an uns feiern, wofür uns andere auf die Fresse schlagen wollen. Kali Kant ist ein Showgirl mit einer großen Nase und noch größeren Träumen.
Die neue Drag-Show in großem Schick. Begrüßen Sie nun.
Seit ein paar Jahren tritt Kali auf, heute zum ersten Mal in ihrer eigenen Show und nicht als Gast bei anderen Drag-Queens.
Put your hands together. It's Kali Kant.
Der heutige Abend ist aber auch deswegen besonders, weil es durch die Corona-Pandemie seit dem Frühjahr überhaupt keine Auftritte mehr gegeben hat.
Also für Drag Performer war es mega, mega einschneidend. Da ist eigentlich so gut wie alles weggebrochen.
Abgesagte Events, geplatzte Gagen. Wie für viele Menschen in der Kulturszene war die finanzielle Absicherung erst einmal weg. Aber für die queeren Szenen sind auch Rückzugsorte weggebrochen. Für Robin war es deshalb wichtig, unter den aktuellen Corona-Bestimmungen wieder eine Show stattfinden zu lassen.
Habe es jetzt im Endeffekt so gemacht, dass wir das in zwei Abenden hintereinander weg haben, einfach um zu vermeiden, dass wir hunderte von Leuten in eine Bar reinquetschen müssen.
In Berlin gibt es eine vielfältige queere Subkultur. In kleineren Städten oder ländlichen Gegenden sieht das anders aus. Queere Lebensweisen werden immer noch mit Argwohn betrachtet und viele nicht-heterosexuelle Menschen erleben Gewalt in ihrem Alltag. Eine Studie einer EU-Behörde vom Mai diesen Jahres hat gezeigt, dass fast die Hälfte der LGBTI-Personen in Deutschland ihre geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung nicht offen zeigt. Martin Wunderlich wohnt in Dresden. Er arbeitet im Dachverband der queeren Vereine in Sachsen. Für ihn ist Diskriminierung ein Grund, warum viele Menschen der LGBTI-Community sich in der Corona-Zeit besonders isoliert gefühlt haben.
Das haben wir in Sachsen natürlich ganz besonders mitgespürt, denn gerade dort, wo beispielsweise die bestehenden Kontaktbeschränkungen es nicht ermöglicht haben, dass sich Selbsthilfegruppen oder Unterstützungsnetzwerke weiterhin so treffen konnten oder tätig sein konnten, da war das natürlich für die Menschen, die darauf angewiesen sind, eine enorme Belastung. Und das spiegelt sich natürlich auch in wachsenden Zahlen an Depressionen, Angsterkrankungen oder zum Teil auch in häuslicher Gewalt nieder. Das muss man ganz klar so sagen.
Angebote, um queere Menschen bei Problemen zu unterstützen, mussten durch die Corona-Krise auf kontaktlose Beratungen umgestellt werden. Workshops und Veranstaltungen sind ausgefallen. Das brachte die Vereine auch in eine finanziell prekäre Lage.
Viele können auf solche Rücklagen nicht zurückgreifen und müssen dann jetzt mit den zusätzlichen Einnahmen, Einbußen zusehen, irgendwie über das Jahr zu kommen. Und für viele ist das eine existenzbedrohende Situation.
Dabei haben die Vereine jetzt besonders viel zu tun. Beratungen am Telefon wurden während des Lockdowns vor allem von Menschen in ländlichen Regionen stark nachgefragt. Aber in der aktuellen sächsischen Haushaltsdiskussion über den Umgang mit der Corona-Krise wird die Finanzierung der queeren Beratungs- und Bildungsprojekte vom CDU-Finanzminister in Frage gestellt.
Und das ist gerade eine sehr paradoxe Situation, wenn man eigentlich jetzt mehr Bedarfe anmeldet und mehr Förderung braucht und gleichzeitig aber auch das Damoklesschwert von massiv eingekürzten Förderungen über den Köpfen hängen hat.
Ich hatte so ein bisschen auch in der Berichterstattung oder vielleicht in der öffentlichen Diskussion den Eindruck, queere Vereine stehen so ein bisschen ganz unten auf der Liste von Dingen, die man jetzt irgendwie retten muss, in Anführungsstrichen.
Marie, 25 Jahre alt, aus Halle, gerade mit dem Jurastudium fertig, ist Mitglied einer selbstorganisierten queeren Gruppe, den Queerulanten.
Diese Vereine sind einfach Safe Spaces für Leute, die woanders nicht sie selbst sein können. Und man muss halt noch anerkennen, dass es auch heute noch in der Gesellschaft viel Homo- und Transphobie gibt. Das belegen auch viele Umfragen. Und deswegen ist eben die Finanzierung von queeren Vereinen immer noch essentiell notwendig. Und ich hoffe eben wirklich, dass das jetzt bei der Corona-Krise nicht hinten runterfällt.
Die prekäre Lage durch Corona betrifft viele soziokulturelle Projekte. Marie kann aus erster Hand erzählen, welche besondere Bedeutung lokale queere Vereine in kleineren Städten und ländlichen Gegenden haben.
Also für mich ganz persönlich war es halt ziemlich cool, damals eben Leute kennenzulernen, die eben ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, weil ich eben damals auch bei meiner Familie nicht geoutet war.
Die Gruppe Queerulanten versteht sich als Austausch und Erfahrungsraum für junge Menschen, die sich als homo-, bi- oder transsexuell bezeichnen oder noch in der Findungsphase ihrer eigenen Identität sind.
Und mir hat halt auch neulich eine Person gesagt aus unserer Gruppe, dass sie halt nur hier erstmal sie selbst sein kann und sich hier erstmal ausprobieren kann.
Die Gruppe ist auch ein wichtiger Begegnungsort für junge, queere Menschen aus den Kleinstädten der Umgebung, wie Merseburg oder Köthen.
Dann sind wir eigentlich eine bunte Gruppe aus Schülerinnen und Schülern, Studierenden, manche arbeiten schon, also ganz unterschiedlich.
Durch Corona war dieser Begegnungsraum ab März lange geschlossen. Das hat gerade bei den Jüngeren für Probleme gesorgt.
Bei denen, die jetzt noch jünger waren, haben wir auch teilweise gehört, dass es dann natürlich schwierig war, wenn die mit ihren Eltern die ganze Zeit auf einem Fleck gehockt haben und die dann eben keinen Raum hatten, ihre Gedanken oder Gefühle mal irgendwie anderweitig zu äußern.
Die Drag-Show von Carly Kant in Berlin-Neukölln ist fast zu Ende. Die Euphorie, die Carly ausstrahlt, hat sich auch auf ihr Publikum übertragen. Endlich wieder rauskommen.
Ja, der nächste Lockdown war dann gar nicht so weit weg. Das war ein Beitrag vom Oktober. Wir schauen gerade zurück auf das Zeitfragenjahr 2020. Was uns dieses Jahr gelehrt hat, ist, dass Baumärkte natürlich systemrelevant sind und Handwerkervideos sind es vielleicht auch. Die haben ihren ganz eigenen Charme, sind natürlich im Internet zu sehen und bieten neben Basteltipps zu Schrumpfschläuchen oder Ader-Endhülsenzangen bisweilen auch erstaunliche Lebensweisheiten, wie Ralf Beiderkellen herausgefunden hat.
Das Schrumpfschlauch-Video oder das geheime Wissen der deutschen Hobbykeller.
Immer wieder sage ich den Kindern, Lesen bildet. YouTube-Videos angucken sicher auch irgendwie, aber man muss sich auch bewegen. Und man muss was mit seinen Händen machen. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, repariere ich seit neuestem alte Plattenspieler. Da die Mutter der Kinder nun woanders wohnt, kann sich das Projekt hemmungslos auf dem Küchentisch ausbreiten. Zum Essen reicht für drei Leute eine kleine Ecke. Oder es gibt Fingerfood auf dem Sofa. Dabei kann man dann auch wieder YouTube-Videos gucken. Da ich handwerklich unbegabt bin und wegen Physik schon mal ein Schuljahr in den Kamin schreiben musste, hole ich mir Rat aus dem Internet. Und siehe da, Kabel, so erfahre ich, werden heute nicht mehr gelötet oder in Lüsterklemmen brutal zwangsverheiratet. Nein, heute wird gecrimpt. Da auch ich mit der Zeit gehen will, besorge ich mir das entsprechende Werkzeug, das offiziell den Namen Ader-Endhülsenzange trägt. Ein Name, der die Sprache des deutschen Hobbykellers geradezu in die Zwangsanglisierung treibt.
Ah, das ist aber ganz schön weird.
Verbunden werden die beiden mit Kabel-Endhülsen versehenen Kabel dann in einem sogenannten Stoßstück. Schließlich muss das Stoßstück doppelseitig gecrimpt werden. Um dem nach einigen missglückten Versuchen erhaltenen, immer noch etwas suboptimal anmutenden Konstrukt nun doch noch einen Anschein von Professionalität zu geben, besorge ich mir einen Schrumpfschlauch. Den steckt man über die Kabel und erhitzt ihn, woraufhin er schrumpft. Man erhält ein doppelt gekrimptes, hauteng in schwarzes Plastik eingepacktes Stoßstück. Was nach einem Begriff aus dem Handbuch für den fortgeschrittenen SM-Fan klingt, muss aber vor Vollendung noch erhitzt werden. Der Föhn muss her. Der wird nicht heiß genug. Also folge ich meinem eigenen Credo und gucke auf YouTube nach. Schlecht gemachte Videos, in denen von Nikotin und allerlei Lacken schwer verfärbte und von vielen handwerklichen Notlösungen gezeichnete Hände mit Feuerzeugen hantieren, genießen vielleicht in gewissen gesellschaftlichen Segmenten eine Form der Street Credibility. Mir aber reicht das nicht. Ein gewisser Harry Vielwisser, in dessen Videos im Hintergrund immerzu ein Kanarienvogel zwitschert, benutzt zum Schrumpfen eine kleine Gasbrennerpistole. Und hatte ich nicht neulich erst eine solche, die die Ex-Frau zum Flambieren von Crème Brûlée angeschafft hatte, als überflüssigen Tand verdammt und ihr zu treuen Händen, also zur Belastung ihres eigenen Küchenschranks, mit Nachdruck übergeben? Ich habe keinen Platz für so etwas. Meine Küche ist schließlich voller Plattenspieler. Egal, Harrys Schlauch schrumpft, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich versuche es über dem Gasherd. Ergebnis: eine Brandblase und ein angesenktes Kabel. Ein gewisser Kai gehört dagegen der Feuerzeugfraktion an. Die Auswahl des richtigen Schrumpfschlauches kommentiert er so:
Man muss gucken, was man braucht, für was man das braucht, und dann kann man das auswählen.
Aha!
Ein schlichter Satz, der nicht nur für das ausufernde Schrumpfschlauchsortiment auf Amazon gilt, sondern für das ganze Leben. Also verwende ich entgegen meiner Überzeugung nun doch ein Stabfeuerzeug und siehe da, das Ergebnis sieht nun doch recht manierlich aus. Manchmal sind es eben doch die Notlösungen, die am besten funktionieren. Und genauso manchmal gelingt die Vermittlung tiefer Einsichten nicht nur mit grammatikalisch ausgefuchsten Aperçus. Handwerkervideos tun's auch.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.